Einen wunderschönen guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, wo auch immer ihr seid, liebe Küchenschaben und Küchenhelferin. Und hallo, liebe Nicolette.
Mahlzeit, würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, pünktlich um 12.
Pünktlich um 12.08 Uhr ist es gerade. Wir sind hier noch kuschelig im November, aber wenn ihr uns hört, dann habt ihr schon Mitte Dezember. Und ich wünsche mir so sehr, dass es Mitte Dezember schon einen schönen ersten Schnee gegeben hat. Es ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, denn Global Warming, wir kennen sie
Schneit's
alle.
In Berlin?
Naja, nicht so wirklich. Also schon mal. Also ich habe ja auch schon richtig krasse Winter erlebt mit ganz, ganz, ganz viel Schnee. Aber es ist dann doch durch die Straßen und so ist es einfach schnell grauer Matsch irgendwann, ne?
Kommt denn in Berlin auch so richtig Weihnachtsstimmung auf durch dieses Großstadtfeeling? Weißt du, was ich meine? Das ist ja ländlicher immer noch anders.
Es ist ländlicher anders und vor allem auch in anderen Kleinstädten, die ein bisschen ländlicher gelegen sind, da hast du ja dann so eine schöne Einkaufsmeile. Du hast ja meistens eine Einkaufsstraße in so einer Stadt, ne? Die dann so, da ist der H&M, der Zara, der Deko-Bären, da ist ja alles Mögliche dann. Und die ist dann immer wunderschön geschmückt. Und bei uns in Berlin hast du halt nicht so diese eine Einkaufsstraße. Es hat ja jeder Kiez so ein bisschen sein Ding. Ich glaube, das Weihnachtlichste bei uns in Berlin ist tatsächlich der Kudamm. Ich finde das so schön, weil die auch im November anfangen, die ganzen Lichter aufzuhängen und dann werden die Bäume geschmückt und das ist ein absoluter Traum. Ich liebe den Kudamm zu Weihnachten. Und dann, wenn es so ein bisschen kuscheliger wird, ich meine, so Mitte November machen ja auch schon die ganzen Winterweihnachtsmärkte auf. Also man sagt ja noch Wintermarkt, bis dann irgendwann der Advent anfängt und dann sind es die Weihnachtsmärkte. Und ich liebe das. Ich finde das so schön, über den Weihnachtsmarkt zu laufen, mit einem Glühwein in der Hand, einem Punsch. Das ist absolut traumhaft. Findest
du
nicht?
Ja, total. Ja, ich finde es total schön, wobei man ja auch dazu sagen muss, wenn diese Folge on air geht, lege ich wahrscheinlich bei 34 Grad in Khao Lak in Thailand am Strand.
Im Schatten mit ganz viel SPF hoffentlich.
Sunblocker. Ich bin noch nie zur Weihnachtszeit verreist, außer halt im Skiurlaub nach Weihnachten. Und das verstärkt natürlich das Weihnachts-Winter-Feeling noch um ein Hundertfaches. Deswegen bin ich mal ganz gespannt, wie das so für mich sein wird, wenn ich die komplette Weihnachtszeit Vietnam und Thailand bereise. Bei den heißen Temperaturen, aber irgendwie freue ich mich auch, weil zum Beispiel in Koblenz geht der Weihnachtsmarkt ja auch bis zum 7. Januar. Und ich finde das so toll, dass du nach der Weihnachtszeit auch trotzdem noch dieses Weihnachtsmarkt-Feeling genießen kann, weil die Leute da gar nicht mehr so gestresst sind. Das ist nicht mehr so voll, die Leute sind nicht mehr so gestresst und vielleicht genervt. Und ich finde, dass man nach Weihnachten den Weihnachtsmarkt noch viel krasser genießen kann.
Du, nach Weihnachten ist vor Weihnachten, frag mich mal.
Nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Also zuerst wird's der Wintermarkt, dann ist es der Weihnachtsmarkt und dann wird es wieder zu einem Wintermarkt.
Liebe Leute, während Nicolette sich jetzt in der thailändischen Sonne in der Weihnachtszeit zur Weihnachtsgans braten lässt, herzlich willkommen zur Teufelsküche.
Nee, ist nicht dein Ernst.
Ja, da weißt du Bescheid. Dann kommen wir in Teufelsküche.
Teufelsküche, der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy Crash und Nicolette Fontanes.
Das ist aber ein schöner Trailer.
Ja, ich habe mir gedacht, so 2 Wochen vor Weihnachten kann man auch so ein bisschen musikalisch mehr in Weihnachtsstimmung kommen, oder?
Minimum,
ja. Das hat sich auch also hinten angehört, finde ich, als würde man so ein Braten in den Ofen schieben. Und das ist ja so eine Hallmark-Weihnachtsmusik. Ich liebe ja diese ganzen Hallmark-Filme. Das sind ja aus Amerika. Hallmark ist so eine Grußkartenfirma und die haben irgendwann angefangen, auch so Weihnachtsfilme zu machen. So richtig furchtbar kitschige Weihnachtsfilme.
Zum Beispiel
der mit Lindsay Lohan. Kennst du den Weihnachtsfilm, der letztes Jahr rauskam? Mhm. Das sind so typische Hallmark-Filme. Die sind eigentlich total furchtbar, aber irgendwie sind die auch total süß.
Ja, die sind immer, das sind so Filme, weil da weiß man in der ersten Minute schon, wie er ausgeht, der Film. Zweitens sind die immer so übertrieben, da ist alles super kitschig, vor allen Dingen die Dörfer und die Deko, das ist immer alles so richtig aus Pappe.
Man sieht das immer im Studio gedreht. Ja, genau.
Alles aus Knetgummi und Pappe. Und was ich immer am krassesten bei diesen Filmen finde, ist, dass alle weiblichen Darsteller mit dem gleichen Lockeneisen die Haare gemacht bekommen, alle den gleichen Durchmesser vom Lockenstab, alle werden in die gleiche Richtung gewickelt und alle haben immer diese Christkindlocken, die man nie auskämmt, nie ausbürstet, den kompletten Film über und ganz viel öliges Haarlack haben die drinne. Immer. Ja,
ganz genau, ganz genau. Und irgendwann kommen Kinder und tanzen
aber
und singen.
Wahrscheinlich braucht man das so ein bisschen, den Kitsch.
Ich liebe das. Hast du irgendwelche Filme, die du an Weihnachten immer schaust?
Ich liebe Willkommen bei den Warwicks. Ein schrecklich nettes Weihnachten. Kennst du das?
Nee, kenne ich nicht.
Ein schrecklich nettes Weihnachten. Doch, kennst du. Kennst du aus deiner Kindheit. Da gibt es mehrere Filme. Warte, ich google gerade an alle Zuhörenden. Und zwar ist das die Familie Warwick oder so heißt die. Ach, Verrückte Weihnachten heißt das.
Und was passiert da? Was ist der Plot? Gib mir den Plot in ein paar Sekunden.
Da ist einfach eine amerikanische Familie. Die empfangen zu Weihnachten die Gäste, Tante, Onkel, Oma und Opa und der Weihnachtsbaum brennt ab. Die Katze fliegt aus dem Fenster, der eine fällt vom Dach und das ist einfach so lustig. Es ist so richtig makaberes, zynisches Weihnachten, ich glaube in den 80ern gedreht. Und dann gibt es auch noch, dass diese Familie durch Amerika reist. Da gibt es auch noch eine weitere Fortsetzung von dem Film und zwar reisen die zu so einem Freizeitpark. Schöne Bescherung heißt der Film. So, jetzt habe ich's.
Okay, kommt direkt auf meine Watchlist. Auf meiner Watchlist jedes Jahr an Weihnachten steht auf jeden Fall die Family Stone.
Ja.
Das ist mein absoluter Weihnachtslieblingsfilm mit Sarah Jessica Parker, wo sie mit ihrem Verlobten zu seiner Familie fährt. Und Sarah Jessica Parker spielt eine sehr, sehr spießige, burschikose Business Lady, die zu ihrer Schwiegerfamilie fährt und die kennenlernt. Und die sind alle nicht sehr angetan von ihr, weil diese Familie ist eine sehr liberale, freie, liebe Hippie-Familie und die können halt mit so einer spießigen, ich weiß gar nicht, was ihr Beruf ist, Bankerin oder keine Ahnung was, irgendwas so schickimicki halt, ne? Und mit der können sie gar nichts anfangen und das ist ganz, ganz furchtbar in diesem Weihnachtsfilm, wie die mit ihr umgehen und wie sie mit denen umgeht und das ist natürlich super chaotisch und der ist aber ganz, ganz groß fürs Herz, der Film. Also ich weine jedes Mal.
Echt?
Jedes Mal aufs Neue. Ja, ich muss jedes Mal weinen bei diesem Film. Der ist richtig toll. Hast du noch nie gesehen?
Ich glaube, ich habe den schon gesehen.
Ja, der ist auch schon.
Ich möchte mich übrigens korrigieren. So. Die Familie heißt Griswold. Clark Griswold.
So. Das ist was komplett anderes, als du gesagt hast.
Was komplett anderes. Also der Film heißt Schöne Bescherung. Mit Clark Griswold. Welchen Film ich auch ganz toll finde. Du kannst mir bestimmt sagen, wie der heißt. Wo Kate Winslet und
Cameron Diaz.
Cameron Diaz, die Unterkünfte tauschen, finde ich auch so schön.
Der ist richtig cool, der ist auch toll, ja, der gefällt mir auch. Da Cameron Diaz lebt in L.A. in diesem Film und ist Kino-Film-Werbe-Trailer-Schneiderin. Also die macht den Schnitt für so Trailer, für Werbefilme. Und ihr Leben ist ja zu viel Chaos. Und dann haben wir Kate Winslet, die in UK lebt, in so einer richtig süßen kleinen Hütte und die keinen Bock auf ihre Familie hat. Und dann switchen die irgendwie ihre Apartments.
Das Heim.
Genau, ihre Zuhause und lernen jeweils die Familie und Freunde der anderen Person kennen. Und das ist auch ein sehr schöner Film. Ja.
Total.
Auch ein Kindheitsfavorit von mir, was immer zu Weihnachten lief, war Das letzte Einhorn.
Ach, nee.
Och, hab ich das geliebt.
Auch Aschenbrödel gucke ich mir nicht an. Wir hatten es ja, glaube ich, in der letzten Folge mit den tschechischen Märchen. Ich finde die auch total schön, aber ich hab's so rauf und runter geguckt. Ich gucke auch zu Silvester kein Dinner for One mehr. Ich komme nicht mehr rein.
Aschenbrödel habe ich noch nie gesehen, tatsächlich. Ne?
You should.
Und Dinner for One. Na, aber mein Problem ist, dass ich mit diesen ganz, ganz alten Produktionen nichts anfangen kann, weil ich die visuell nicht so ansprechend finde. Und dann finde ich, kommt da die Magie für mich nicht rüber.
Aber findest du nicht, dass zum Beispiel Horrorfilme, die 70er, 80er oder auch noch in den 90ern gedreht wurden, die natürlich vom Visuellen her bei weitem nicht die heutige Qualität haben, dass die trotzdem viel geiler waren, weil man noch nicht zum Beispiel Computeranimation genutzt hat und so. Das war irgendwie, ich finde, gerade diese Bildqualität macht es doch irgendwie geiler. Und ich meine jetzt nicht nur den Exorzisten aus den 70ern oder Texas Chainsaw Massacre, sondern ich rede auch von Scream. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Diese ganzen Klassiker, so die 90s-Slasher, das ist doch so geil gewesen.
Ja, die waren auch geil. Aber wenn wir von Aschenbrödel sprechen, das sind ja die 60er, 70er. Das ja, ist nochmal ein kleines bisschen anders. Ja. Aber ist auch okay. Ich habe uns mal hier eine kleine Liste vorbereitet, und zwar um in den Weihnachtsfilm-Spirit zu kommen, weil meine Tradition ist ja mit meinen Girls, die mich an Weihnachten besuchen. Ich mache ja Weihnachten immer hier bei uns in Berlin in unserem Penthouse, in unserem schönen Loft, und dann kommen alle zusammen und dann haben wir zwei, drei schöne Tage, wo wir Fondue essen und Filme gucken. Und letztes Jahr haben wir, was haben wir letztes Jahr geguckt? Unter anderem, ich glaube, wie heißt denn das? Die drei Ex-Frauen.
The First Wives Club.
First Wives Club, genau.
Der Club der Teufelinnen.
Club der Teufelinnen, großartiger
Film. You
don't
own me. I'm not just one of your many toys.
Genau, ja.
Ba, 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 ba. And don't tell me what to do. And don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on this place. Here we go. I'm impressed. You don't own me. Okay, das war wieder die musikalische Einlage während unserer Popkultur.
Ja, keine Folge ohne mehr, ne? Das ist
never ever.
Nicolettes Karaoke-Einlagen. Genau, also der kommt
ich liebe
auch
den
immer
Film.
Bei uns.
Und sind aber auch tolle Schauspielerinnen in Kombi. Bette Midler und
Bette Midler, wie heißt sie?
Die Blonde von Der Tod steht ihr gut.
Jane Fonda.
Und
die dritte, die bekannteste von allen.
Ja, da ist die Tochter ja auch sehr erfolgreich. Goldie Hawn. Goldie Hawn, toll.
Ach, Goldie Hawn, als sie da beim Chirurgen sitzt und sagt, mach mich jung, mach mich jung.
Aber ich muss dich mal was fragen, jetzt wo wir in unserem Popkulturteil sind. Hast du auch immer so gerne Whoopi Goldberg geschaut früher? Ghost, Nachricht von Sam, Sister Act.
Ja, auf jeden Fall.
Who is Mr. Cutty?
Ich liebe diese Filme, die sind für mich halt so meine Kindheit auch, ne?
Ja.
Die hat man einfach geschaut. Aber als ich in den USA gelebt habe früher, habe ich immer The View geguckt, und das ist ja so eine Talkrunde im Fernsehen, so eine Nachmittags-Talkrunde zwischen 4-5 Frauen, und das ist, sind immer die gleichen Frauen, und da ist Whoopi Goldberg mit drin, und ich finde The View, genau, und ich finde die irgendwie nicht mehr so cool, also sie als Person, weiß nicht, finde die manchmal ein bisschen komisch. Und
ja, ich glaube aber, weil bei Whoopi Goldberg... Ja, wir kennen die nur als Schauspielerin, witzig und so. Und ich glaube, dass die schon sehr politisch ist im echten Leben. Ich höre dich nicht mehr.
Ich habe dich nicht mehr gehört. Das war
doch jetzt.
Stille Nacht, heilige Nacht.
Also sonntags hat die Technik auch frei.
Ich habe aber auch so einen richtig schlechten Internet-Provider. Wenn da irgendwas nicht funktioniert, das ist ja sowieso immer. Wenn man Internetprobleme hat, das dauert ja Wochen, bis man da mal erstens mal jemanden irgendwie an die Strippe bekommt und dann bis ein Techniker kommt.
Ja, ja, kannst vergessen.
Also ich habe gehört, die einzigen, die es hinkriegen, sind die Telekom, aber das weiß ich nicht, weil ich noch nie bei der Telekom war.
Ich bin bei der Telekom, ich war früher bei 1&1 und war immer sehr zufrieden, und irgendwann hat die 1&1 das bei irgendeinem Wohnort nicht mehr angeboten, wo ich hingezogen bin, und ich mag die Telekom auch echt gerne, irgendwie sind die auch ganz pfiffig so, ich habe die auch als Handyanbieter, muss man sagen, aber es ist trotzdem nicht so richtig geil, dass ich in jedem Zimmer geil habe und immer flott und immer schnell und so,
Aber hast du so einen WLAN-Verstärker auf den
Ich habe einen im Schlafzimmer, der steht da schon seit einem Jahr, und ich kriege den irgendwie nicht eingerichtet. Die sagen zwar immer einfach nur draufdrücken und warten, es funktioniert irgendwie nicht. Also im Schlafzimmer nutze ich immer mobile Daten.
Ich muss mal vorbeikommen, ich richte dir das, ich kann das, ich bin da sehr
Danke. Gut. Danke.
Du, ich habe uns die erfolgreichsten Weihnachtsfilme weltweit mal rausgesucht, weil ich das super interessant fand, dass ich mir gedacht habe, wenn noch irgendjemand anderes an Weihnachten am Gammeln ist auf der Couch, dann kann er mal gucken, kann sich inspirieren lassen. Und tatsächlich habe ich aus dieser Liste nur zwei Filme gesehen.
Oh.
Also, ich gebe dir, was glaubst du, ist Platz 1 der erfolgreichste Weihnachtsfilm?
Sollen wir nicht lieber bei Weltweit. Platz 10 oder 20 anfangen?
Ah, wir können rund 20. Wir fangen bei Platz 8
Wobei,
an.
Soll ich dir mal ganz kurz eine, ich gebe dir mal einen Tipp ab für Platz 1, 2 oder 3.
Ja, bitte.
Ein Film, der sehr erfolgreich ist, ist Kevin.
Okay.
Alleine New York oder zu Hause wird auf jeden Fall unter den Top 3 sein. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass gerade Aschenbrödel und so die tschechischen Geschichten unter den Top 3 sein wird.
Aber wir sprechen von weltweit jetzt, nicht Deutschland, ne?
Ach so, dann, dann gibt es ja noch dieses, das Geheimnis von Weihnachten irgendwie so mit Whitney Houston oder ein Engel zu Weihnachten irgendwie heißt der.
Das sagt, kenne ich gar nicht.
Habe ich keinen Platz 3 erraten, die Drittplatzierten?
Das sage ich dir doch jetzt noch nicht.
Ah, okay, ja gut, dann starte.
Das müssen wir nachher erst auf.
Du also, Geile.
Auf Platz 8 haben wir Santa Claus, eine schöne Bescherung. Keine Ahnung, noch nie gesehen.
Habe ich nicht. Gesehen.
Okay.
Langweilig.
Auf Platz 7, langweilig, ne? Deswegen auch nur Platz 8, ganz ehrlich, Platz 8. Brauchen wir uns gar nicht lange mit beschäftigen. Platz 7, habe ich auch nicht gesehen. Buddy, der Weihnachtself. Ein Film für die ganze Familie mit. Aber das ist so ein Will Ferrell-Film und die finde ich immer ganz furchtbar.
Der ist auch schlecht. Der spielt halt auch in New York, wie die meisten sind. Und der Weihnachtself kommt da in eine normale Familie und soll sich irgendwie im Leben irgendwie involvieren. Auch schlecht. Schlechter Film.
Und pass auf, hier steht, die Kinosäle dieser Welt eroberte der Weihnachtsfilm 2003 und erzielte ein Ergebnis von 223 Millionen US-Dollar. Crazy.
Aber Familien sind auch unberechenbar zur Weihnachtszeit. Die lieben Kinobesuche und für Kids ist es ganz toll.
Dann haben wir Platz 6. Auf Platz 6 habe ich auch nicht gesehen. Ich fand den Trailer schon so schlecht, irgendwie visuell, dass ich es gar nicht mehr angetan habe. Der Polarexpress.
Noch nie gesehen.
Mit Tom Hanks. Kam 2004 raus und ist mit 313 Millionen US-Dollar auf Platz 6 gelandet. Das ist doch, das ist auch so CGI-mäßig, also auch computeranimiert.
Ja, und ich kenne den Trailer.
Ich finde das irgendwie ganz komisch gemacht, hat mich nicht abgeholt.
Mhm.
Ja, keine Ahnung.
Ach, ich kann mir vorstellen, Harry Potter kommt auch noch.
Findest du, dass ein Weihnachtsfilm ist? Der hat
nee, aber der läuft zur Weihnachtszeit sehr, sehr gerne. Genauso wie Bridget Jones zu Weihnachten immer läuft. Ich glaube schon, dass die Leute das lieben.
Auf Platz 5, Disneys Eine Weihnachtsgeschichte. Hat es in die Top 5 geschafft. Ist ein Fantasy-Film, wo Scrooge, der unverbesserliche Geizhals, mit dabei ist. Ne? Die Geschichte kennen wir, diese Weihnachtsgeschichte. Scrooge, der ganz Geizige. Und der kam 2009 raus und hat 325 Millionen Dollar eingespielt, also auch krass. Mhm. Und jetzt kommen wir in die Top 4 und da ist ein Film gleich doppelt vorhanden. Und zwar haben wir auf Platz 4 der Grinch mit Jim Carrey in der Hauptrolle. Mhm. Da ist ja dieses grüne Grinch-Wesen, kennen wir alle, muss ich gleich nicht erklären. Und der Original Grinch, es war gar nicht, glaube ich, die Erstverfilmung, aber diese große Verfilmung war 2000 und hat 345 Millionen Dollar eingespielt und ist deswegen auf Platz 4 und jetzt kommt Platz 3. Und da hast du richtig gelegen, Kevin. Kevin allein in New York. Nicht zu verwechseln mit Kevin allein zu Hause. Kevin allein in New York, typischer Weihnachtsfilm. Liebe ich. Die Kevin-Filme sind mitunter meine Lieblingsfilme. Bin total begeistert von denen. Und ich glaube, ich finde sogar Kevin allein in New York noch besser als Kevin allein zu Hause.
Siehst du zufällig, aus welchem Jahr Kevin ist?
Nee, doch, ja, hier steht's. 92 ist Kevin allein in New York.
Mhm.
Und der hat 359 Millionen Dollar eingespielt. Dann, aber Kevin ist ja auch sowas von krass unrealistisch. Also, dass dieser kleine 10-jährige Pimpf diese zwei Diebe oder Bösewichte so fertig macht und so. Also, weiß nicht. Irgendwie ist Kevin so ein bisschen der männliche Pippi Langstrumpf in diesen Filmen, kann das sein?
Aber erinnerst du dich noch daran, als du als Kind die Kevin-Filme geguckt hast, wie geil das in dir war, wie du da reingestarrt hast in diese Glotze und das so toll fandest und witzig und diesen Kevin so cool fandest?
Ich hab's geliebt.
Und wenn du dir heute Kevin alleine anguckst, denkst du dir bei der ersten Szene schon, was mögen die Eltern wohl beruflich machen, dass sie sich dieses riesige Haus leisten können?
Wie viele Kinder sind das? 10 oder sowas?
Ja, aber da kommt ja noch der Schwager irgendwie mit dazu. Das heißt,
und Cousin und keine Ahnung was.
Richtig, also ich glaube, die selber haben ja nur 5 oder 6 Kinder. Aber auf jeden Fall frage ich mich einfach, dieses riesige Haus, das ist ja der Wahnsinn. Und was ja auch interessant ist, bei Making of von Kevin, sieht man ja auch, dass die komplette Einrichtung, wie sie das Haus gestaltet haben, alles nach Weihnachtsfarben ausgerichtet wurde. Tapete, Geländefarben und so, die haben ja alles umgestaltet für das Studio, damit ein Weihnachtsfeeling aufkommt.
Ach, da gibt's ein Making-of? Wo kann man sich das angucken?
Bei Netflix gab es mal eine Serie, die hieß Movies That We Loved, glaube ich. Und da wurden richtige Klassiker gezeigt, wie die gedreht wurden. Und ich liebe Making-ofs zu gucken. Unter anderem gibt es da auch ein Special zu Kevin. Denn Kevin sollte gar nicht erst gedreht werden. Das sollte kurz vorher abgeblasen werden, weil man das Drehbuch so furchtbar fand. Und man hat keine Produktion gefunden. Ist ja oft bei großartigen Filmen so. Und man hat dann irgendwann in einer Turnhalle von einem alten Gymnasium das Studio nachgebaut für das Haus. Und die Tapete bis zum Treppengelände, bis zur Küchenfarbe, jedes Kissen, jede Gabel, die man im Haus sieht, wurde in grün, braun, rot gestaltet, damit der komplette Film weihnachtlich aussieht. Im Haus selber wurde nie gedreht. Das Haus ist einfach nur von außen gezeigt worden. Innen drinne, das ist ein klappriges Studio in einer alten Highschool-Aula.
Das muss ich mir angucken.
Ach, weil kein Budget da war für ein großes Filmstudio. Naja, und dann kannst du dir auch vorstellen, dass die Schauspieler beschissen bezahlt wurden für den ersten Teil.
Krass. Und dann kommen wir auch schon direkt zu Platz 2. Platz 2 ist Kevin allein zu Haus. Und der wurde 1990 gedreht. Und laut dem Box Office Mojo hat der 476,7 Millionen Dollar eingespielt. Was krass ist, wenn du überlegst, in den 90ern, also das andere Filme heutzutage schaffen ja noch nicht mal die Hälfte davon. Mhm. Und in den 90ern eine halbe Milliarde einzuspielen, war schon krass.
Ja.
Du bist schon wieder eingefroren. Ich glaube aber auch, dass das Internet, ich weil wir jetzt im eiskalten Dezember sind, deswegen friert das immer ein hier.
Ja.
Und wir sind auf Platz 1 der erfolgreichsten Weihnachtsfilme. Wer hätte es gedacht? Dort findet sich wieder der Grinch, wie gerade auch schon auf Platz 4 gesagt. Und zwar ist das der Grinch. Bemerkenswert zu erwähnen, der Film kam erst vor 4 Jahren in die Kinosäle und ist heute schon der umsatzstärkste Weihnachtsfilm der Welt. Also der kam 2019, glaube ich, raus. Ja, 2019
gab es nochmal einen Grinch.
Ja. Und der hat über 512 Millionen Dollar eingespielt.
Computeranimiert, gell?
Ich glaube nicht.
Komplett computeranimiert. Hier steht der Grinch, 2018, Kinderfilm. Und das ist eine Computeranimation.
Ah.
Und das ist der Erfolg... Ach, hör doch auf.
Der erfolgreichste Weihnachtsfilm. Ich glaube jetzt, warum die Filme, die du genannt hast, wie Bridget Jones und so, da nicht drin sind, weil es keine expliziten Weihnachtsfilme mit Weihnachten im Thema haben, drin sind. Na, natürlich sind das die absoluten Klassiker, die immer an Weihnachten gezeigt werden. Aber ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum Harry Potter bei den Leuten so ein Weihnachtsding ist. Vielleicht, wenn man an Weihnachten einfach auch die Zeit hat, die komplett durchzugucken?
Ja, weil es ein Märchen ist und genauso wie Bridget Jones startet der Film auch, glaube ich, mit einer Weihnachtskulisse und dann assoziierst du das direkt. Sobald ein Film mit Schnee anfängt, ist das ja ein Winterfilm. Bridget Stimmt. Jones zieht sich ja auch in den Sommer, Harry Potter zieht sich ja auch in den Sommer, aber ich glaube einfach, dass das so Feel-Good-Movies sind, die guckst du auf der Couch, du musst nicht viel nachdenken. Ich habe mir neulich zum Einschlafen Doctor's Diary angeguckt, weil er so ein Film ist, da kann ich bei wegpennen und muss gar nicht mein Gehirn anstrengen.
Ist das nicht eine Serie gewesen auch?
Das ist eine Serie gewesen, genauso wie Mein Leben und ich und diese ganzen, die Camper und das Welt. Nee?
Nicolette, ich habe so ein kleines bisschen ASMR wieder dabei für dich, pass auf.
In der ASMR-Sprache nennt man das Lidding, weil man die Decke irgendwie reibt, abmacht, aufsetzt und man kruschelt Lidding. Da so ein bisschen. Und das ist in der ASMR-Szene ein sehr, sehr willkommener Sound.
Und jetzt pass auf. Und da ist die Kerze angezündet, denn unser heutiger Werbepartner ist niemand anderes als Ninako, die Kerze.
Genau. Ninako ist heute wieder der Supporter der Folge. Unsere handgemachten Kerzen, handgemacht in Koblenz, aus den besten Zutaten, die nicht schädlich sind, auch für Allergiker oder AsthmatikerInnen geeignet. Und das Besondere an der heutigen Folge ist, dass wir 2 Kerzen reduziert haben. Nämlich einmal ist es Sex for Christmas, passend zur Weihnachtszeit. Und ich kann ja mal kurz erzählen, das heißt Sex for Christmas, weil es nicht nur eine ganz normale Weihnachtskerze ist, sondern die hat noch so eine sehr leicht maskuline, sehr elegante Duftunternote. Also es ist nicht nur der Klassiker von Zimt, Nelken und Tanne.
So ein bisschen was
und wir haben noch, eine ne? neue Kerze im Sortiment, die wir heute quasi mit dieser Folge launchen. Und das ist der Future Husband.
Oh.
Wie riecht ein Future Husband, Candy? Wie riecht dein Future Husband?
Mein Future Husband hier, der ist ein Stinker. Der macht nämlich so viel Sport. Aber unser Ninako Future Husband, der wird hoffentlich nicht stinken. Der wird duften, ganz, ganz toll duften wird er nämlich.
Ja, unser Future Husband erinnert sehr an den Duft Invictus von, ich glaube, Paco Rabanne. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn. Wer diesen Duft nicht kennt, der hat was verpasst. Also Future Husband ist auch eine sehr sexy, maskuline Kerze, zumindest der Duft. Erinnert sehr an diesen dieses Parfum, sehr elegant, also nicht süß, aber auch nicht so sportlich frisch geduscht, sondern es ist wirklich ein ganz, ganz toller Duft, der unglaublich gut zur Weihnachtszeit passt. Und ihr braucht dafür auch keinen Code. Wenn ihr bei uns in den Shop geht, dann seht ihr, dass Future Husband und Sex for Christmas reduziert sind. Und das Ganze sogar noch bis zum 26. Dezember, also alle drei Weihnachtstage. Und ja, wir freuen uns, dass Ninako heute wieder bei Teufelsküche mit dabei ist. Und ich weiß nicht, wer es schon gesehen hat, wir haben ja jetzt im Shop auch schon seit einigen Wochen Dosenkerzen. Das heißt, wir haben ganz, ganz kleine Größen. Ich glaube, nicht alle Sorten, aber fast alle. Die einzige, die fehlt, ist House of Blanca, die ohne Parfum. Aber wer sich nicht direkt eine große Kerze holen möchte, kann sich auch die kleine Dose kaufen, um da erstmal zu testen und zu schnuppern. Und ja. Ansonsten, was das Kerzenherz begehrt, gibt es bei Ninako die Kerze.
Sag mal, jetzt haben wir Weihnachten abgefrühstückt. Viel Spaß damit. Lass uns über normal menschliche Sachen sprechen. Ja. Ich war gerade erst auf einer Reunion auf einem Wiederzusammentreffen von alten ehemaligen Arbeitskollegen von mir, als ich noch in einem Büro gearbeitet habe. Und ich war ja Au-pair, habe ich ja schon mal erzählt. Ich war im Ausland und habe dort auf Kinder aufgepasst. Und habe dann später in dieser Au-pair-Agentur, die diese Au-pairs vermittelt, auch gearbeitet in Berlin im Büro und habe dann selbst Au-pairs vermittelt. Und dieses Büro hat halt so eine Reunion jetzt gemacht, aber nicht der Arbeitgeber, sondern einfach die ehemaligen Mitarbeiter haben irgendwie Sehnsucht nacheinander gehabt und haben sich dann wieder getroffen. Und dann habe ich da auch Kollegen und Kolleginnen von mir wieder getroffen, die ich so 8 Jahre nicht gesehen habe. Und das ist so krass einfach, dass man in diese Reunions reingeht. Du hast ja so eine gewisse Erwartungshaltung, bist so ein bisschen aufgeregt. Also egal, ob das jetzt ein Klassentreffen ist, ein Abi-Treffen oder ehemalige Kollegen oder vielleicht der alte Freundeskreis, der sich wieder trifft. Was machen die jetzt so? Wie sehen die jetzt aus? Weil so in 8 Jahren, da passiert ja richtig viel. Und ich dachte, ich erkenne halt niemanden wieder. Und wir alle waren total schockiert, als wir uns umgeguckt haben und gesagt haben, das ist, als wäre die Zeit stehen geblieben. Also es sehen alle immer noch aus wie früher, alle haben noch den gleichen Style, alle sind immer noch von der Persönlichkeit genauso wie damals. Es war wirklich, als wäre kein Tag vergangen und die Leute sind auch fast nicht älter geworden. Das ist verrückt, in 8 Jahren.
Ja. Wobei ich glaube, wenn du so ein Klassentreffen hast, dann ist der Sprung schon groß vom Teenager zum richtig erwachsenen Menschen. Aber ich glaube so, irgendwann hast du auch so ein Alter erreicht, da verändert man sich ja nur noch wenig. Was man dann erkennt ist, wer einen schlechten Lebensstil hat, das siehst du als Veränderung. Du siehst, wer sich nicht kümmert, du siehst, wer qualmt, du siehst, wer säuft, du siehst, wer nicht guckt, was er isst und was er trinkt, das erkennt man im Alter viel, viel schneller. Aber ich glaube, so die grobe Veränderung ist bei den meisten Menschen, nee. Ich finde zum Beispiel auch, dass meine Freundinnen fast alle noch genauso aussehen wie vor 10 Jahren, wahrscheinlich mit Alterungsprozess. Man wird ja ein bisschen markanter, aber ansonsten ist die Veränderung da nicht mehr so.
Hast du schon Klassentreffen gehabt? So ehemalige
Ich würde Treffen? Nicht hingehen. Ich würde nicht hingehen.
Wirklich? Aber weil es so schlimm war?
Ach, es war gar nicht so schlimm. Meine Klasse war immer total nett. Die haben mich auch immer in Schutz genommen, weil ich war ja immer der Pausenclown. Aber ich hätte einfach Angst, dass beim Klassentreffen sich jeder irgendwie so profilieren wollen würde mit dem, was er jetzt macht und was er jetzt kann und so. Weil da neigen ja schon immer viele Leute dazu, wenn so ein Klassentreffen existiert. Und ich kann mir so ein Gequatsche nicht reinziehen. Aber vielleicht liege ich ja auch falsch und alle wären irgendwie total süß. Ich habe jetzt zum Beispiel auch alte Klassenkameraden und Kameradinnen, die mir auf Insta folgen und zuschauen. Und ich freue mich da auch irgendwie total drüber. Aber die schreiben mir dann auch und ich antworte irgendwie nie, weil das nicht so eine Zeit ist, woran ich mich gerne zurückerinnere. Ich möchte nicht über alte Zeiten reden, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe. Ich war nicht der Mensch, der ich hätte sein sollen. Und deswegen schwelge ich manchmal in Schulerinnerungen. Das ist auch okay, aber ich möchte einfach nicht mehr drüber reden. Ich möchte einfach nicht mehr über alte Zeiten sprechen mit oder so intensiv, weil ich mich immer noch in meinem früheren Ich sehe und das bekommt mir nicht.
Ja, ich finde, so eine gewisse Nostalgie herrscht schon immer in mir, auch wenn ich niemand bin, der sehr über die Vergangenheit, weiß nicht, so grübelt oder sowas, ne? Ich sag auch, was passiert ist, passiert. Ich guck lieber nach vorne. Ja. Aber wenn es dann doch irgendwie um Menschen geht, die ich dann gern gehabt habe und in den meisten Büros, wo ich gearbeitet habe, hat man ja doch dann irgendwie so ein paar Leute kennengelernt, die man voll gern hatte und eine schöne Zeit mit denen hatte. Und das ist ja auch gerade alte Kollegen, man hat halt so unglaublich viel Zeit mit denen verbracht, ne? Also zum Teil hast du ja mehr Zeit mit deinen Kollegen in der Woche verbracht als mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Mm. Und deswegen finde ich das immer ganz schön, wenn man sich dann doch wieder trifft und alles ist wieder wie früher. Und auch wenn man jetzt nicht das große Bedürfnis hat, mit denen jeden Monat abzuhängen, ist es dann doch irgendwie schön.
Ist es auch. Also bei Kolleginnen würde ich das auch auf jeden Fall so machen. Zum Beispiel auch bei meinem letzten Job, den ich hatte im Außendienst. Ich habe mich mit den anderen Außendienstlern immer sehr, sehr gut verstanden. Wir hatten montags immer Meeting im Büro. Das war auch eine richtig coole Zeit. Ich habe meinen Job auch gemocht. Ich würde immer wieder im Außendienst arbeiten. Nicht nur, weil man einen Firmenwagen hat und eine Tankkarte, sondern weil man sich die Zeit auch selber so einteilen kann und so mit Kunden quatschen kann und so. Ich mochte das gerne. Aber weiter zurück würde ich wahrscheinlich auch nicht gehen. Wobei ich mich an manche Kolleginnen auch richtig cool und gerne erinnere. Das waren echt super Leute, waren dabei.
Die Tankkarte. Mhm. Hast du so richtig auch krasse Spesenabrechnungen gehabt, wo du jeden Tag essen gehen konntest und so?
Nee, gar nicht. Ich hatte ein Ford Focus Kombi. Ich habe das Auto geliebt. Also ich war wirklich sehr glücklich mit diesem Ford und hatte halt eine Tankkarte. Das war schon praktisch, aber ich habe echt richtig schlecht verdient in diesem Unternehmen.
Was war denn da? Was hast du denn da vertrieben?
Ich habe Friseur- und Kosmetikgeschäfte beliefert mit einer amerikanischen Company und das war immer schön, gerade zur Weihnachtszeit immer so zu quatschen und so, das hat mir Spaß gemacht. Aber ich erinnere mich an einen Tag, ich habe wirklich wenig verdient. Lass es mal 1100 netto gewesen sein. Ich bin insgesamt nämlich leider nicht, ja, ich bin nicht provisioniert worden, leider.
Hä, warum macht man denn dann Vertrieb überhaupt? Das macht ja gar keinen Sinn.
Ich bin in dieses Unternehmen reingerutscht, weil eine Vertretung für die Außendienstler gesucht wurde. Das heißt, wenn die Außendienstler krank waren oder im Urlaub waren, musste ich für die fahren. Das heißt, ich war eigentlich immer nur die Vertretung. Und während ich zu einem Festgehalt alles gemacht habe, haben die trotzdem die Provision kassiert, die ich eingeheimst habe in der Zeit, wo die im Urlaub waren, weil es einfach beschissen organisiert war. Dennoch möchte ich mich nicht beschweren. Ich wusste ja, worauf ich mich einlasse von vornherein. Und ich habe den Job gebraucht und habe den sehr gerne gemacht. Ich habe das wirklich richtig gern gemacht. Ich war Herr meiner Zeit. Naja, aber es kam der Tag, da ist meine Waschmaschine kaputt gegangen. Und ich konnte mir keine neue leisten bei 1100 Euro netto, auch wenn ich das Auto nicht bezahlen musste. Mit der Miete und den Lebensmitteln, bla bla bla. Du hast nichts von 1100 netto. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich arbeite gerade wirklich am Existenzminimum. Kann ich ein bisschen mehr Geld bekommen oder einmalig Weihnachtsgeld, weil ich muss eine neue Waschmaschine kaufen. Und ich habe nichts bekommen von ihm. Dann musste ich zu Saturn und habe auf Raten mir eine Waschmaschine gekauft. Die habe ich dann irgendwie ein Jahr lang abbezahlt mit 40 Euro im Monat. Und bin aber 4 Monate, nachdem ich nach diesem Geld gefragt habe für die Waschmaschine, habe ich da schon gekündigt, weil ich mich ja selbstständig gemacht habe und erinnere mich immer wieder an diesen Moment zurück und bin da auch wütend und so traurig, dass man mir da einfach Nein gesagt hat, obwohl ich ganz offen gesagt habe, ich brauche eine Waschmaschine und habe kein Geld dafür.
Echt also im mies. Prinzip, das war dein letzter fester Job, den du hattest.
Ja, und ich möchte niemals einen von meinen Mitarbeitern heute in diese Situation bringen. Niemals. wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter zu mir käme und würde sagen, ey, ich brauche eine neue Waschmaschine, ich kann mir das gar nicht leisten. Candy, die gäbe es von mir zu Weihnachten.
Das darfst du jetzt nicht sagen. Jetzt melden Doch. Sich alle Mitarbeiterinnen.
Nein,
alle
wollen
eine Waschmaschine.
Nein, würden sie nicht. Weil ich glaube, dass ich zu meinen Mitarbeitenden ein gutes Verhältnis habe, ein vertrauensvolles Verhältnis. Die würden das nicht ausnutzen. Und würde ich merken, dass bei jemandem irgendwas nicht stimmt. Ich habe eine Mitarbeiterin, bei der ist der Kühlschrank kaputt gegangen und die Spülmaschine in einer Woche. Weil wie es kommt, kommt es halt immer. Und ich sage dir, sie hat mich nie nach irgendwas gefragt. Ich habe das nur hintenrum rausbekommen. Und ich habe dafür gesorgt, dass sie keine Probleme haben muss, weil das jemand ist, die morgens sich für mich den Wecker stellt, um meine Träume zu verwirklichen, meinen Dreck wegmacht.
Ach, das ist aber richtig schön, dass du das so sagst, weil ich habe gestern auch bei dieser Reunion auch gesagt, die waren natürlich all total neugierig, wie so mein Weg verlaufen ist und der war ja dann doch ein bisschen anders als bei den meisten Leuten dann nach dem Büro. Und ich habe gesagt, weißt du, ich war es irgendwann satt, für jemand anderen die Träume zu verwirklichen mit meiner Lebenszeit, wenn ich in der gleichen Zeit das für mich selbst machen kann. Mhm. Und sprich, wenn ich halt einen Chef habe, arbeite ich für den Chef und für seine Träume und für seinen Geldbeutel und so weiter. Und deswegen finde ich es schön, dass du eben auch sagst, ja, du bist ja dessen bewusst, dass die Leute dir helfen, deinen Traum zu verwirklichen und du deswegen deinen Mitarbeitenden was schuldig bist oder eben auch froh bist, dass die da mit dran arbeiten. Finde ich richtig schön. Und ich glaube, der Großteil der Chefs da draußen sieht das gar nicht so. Die würden das gar nicht verstehen.
Nee, dein Unternehmen steht und fällt immer mit deinen Mitarbeitern. Weil wenn du keine mitarbeitende Kräfte hast, dann kannst du dein Geschäft aufgeben. Das vergessen viele. Und eines der Dinge, die ich zum Beispiel als Visagistin gelernt habe, am Set war, immer nett zu den Menschen zu sein, die hinter der Kamera stehen. Ich habe ganz selten als Visagistin ein nettes Guten Morgen bekommen oder ein Dankeschön. Und wenn ich heute an ein Filmset gehe, dann gibt es immer eine Ansprache oder auch wenn ich auf Tour gehe. Zu Beginn sage ich immer, ich weiß das zu schätzen, dass ihr für euch, für mich den Wecker stellt. Ich weiß eure Unterstützung zu schätzen und ich möchte euch nur sagen, ich sehe euch. Ich weiß, dass ich das ohne euch nicht könnte und ich bin dankbar. Das habe ich bei jedem großen Projekt getan. Jedes Mal, wenn ich auf Tour gehe, mache ich das. Wenn ich die Bühne verlasse, dann kommen immer so Helfer in die Halle, die nachts die Bühne abbauen. Das sind nicht Leute, die zum festen Tourteam gehören, sondern jede Halle hat sowas. Auf einmal sind da so 15 Menschen, die bauen die komplette Bühne ab und laden das in den LKW. Und ich gehe immer, nachdem ich mich umgezogen habe, zurück in die Halle nach vorne und sage, danke für eure Hilfe. Das ist so, so, so wichtig, dass du als Künstler oder als Künstlerin nicht vergisst, dass ohne diese Menschen du einfach nichts reißen könntest. Und das haben viele vergessen. Die sehen ihre Mitarbeiter einfach nicht. Sie sehen die einfach nicht mehr. Musst du. Weil soll ich dir was sagen? Ich kann schneller wieder von meinem hohen Ross runterfallen, als mir lieb ist. Schneller als mir lieb ist. Und dann sehe ich diese Leute vielleicht irgendwann in der alten Position, in der ich mal war, nämlich hinter der Kamera wieder. Und dann will ich nicht, dass einer sagt, geschieht dir recht.
Ja, ich finde Dankbarkeit sowieso was ganz, ganz Wichtiges. Und ich habe das Gefühl, gerade bei uns in unserer Branche, wo wir arbeiten, auch diese ganzen Influencerinnen und sowas, dass sie so vieles für selbstverständlich nehmen. Mhm. Und es geht mir so auf den Sack, weil ich das Gefühl habe, unser Leben, wir wissen ja, dass wir krass privilegiert sind, aber die meisten können das irgendwie auch aussprechen und sich wirklich dafür bedanken, ne? Weil wer wäre ich denn in meiner Karriere, wenn diese 100.000 Leute auf Instagram nicht da wären und sich den Scheiß jeden Tag anschauen würden, ne?
Ja, ist genau wie mit dem Podcast hier. Ohne Zuhörer kein Podcast. Ja.
Danke nochmal an die ganzen Küchenhelfer und Küchenschaben.
Ja. Total. Ja, am Ende ist es ja auch so, dass die Menschen, die geben ja auch das Geld für einen aus. Die hören, die abonnieren, die kaufen, die kommen zu einer Show oder was auch immer. Die investieren ja auch ihre Lebenszeit. Also bei all den Podcasts müssen sie sich nicht 1,5 Stunden Teufelsküche anhören, aber die tun das trotzdem und das macht's ja dann aus.
Eigentlich schon absurd, wenn man drüber nachdenkt, ne? Dass wir in unserem Beruf irgendwas schaffen, was Leute so interessiert, dass sie ihre Lebenszeit dafür.
Also unglaublich.
Ich vergesse das auch manchmal. Ich muss mir das immer wieder so bewusst machen. Weil das ist ja die Sache, wenn man so über Social Media oder über das Internet arbeitet, du hast ja die Menschen nicht vor dir, außer du bist halt jetzt auf der Bühne, wie du auf Tour, ne? Am Ende ist es erstmals doch nur eine Zahl, die ich sehe. Ich so, okay, so und so viele Leute hören dazu oder schauen zu, wie auch immer. Aber diese Zahl wirklich zu fassen und zu verstehen, dass das echte Menschen sind, so und so viele lebende Personen da draußen irgendwie, tun sich das an oder erfreuen sich daran.
Ja, ja, ja.
Das ist schon abgefahren. Das vergisst man sehr schnell.
Ja. Als ich eine Show in der Barclay Arena hatte, das war so mitunter das Größte in Hamburg. Ich weiß noch, ich bin aus dem Auto ausgestiegen und stand vor der Barclay Arena und habe gedacht, ach scheiße, das ist jetzt aber eine krasse Nummer hier geworden. Und dann bin ich auf die Bühne und hatte zum ersten Mal Arena-Feeling. Und das ist nochmal was anderes als ein Saal. Und dann war ich auf der Bühne und habe gedacht, ach Gott, ey, warum sind die alle hier? Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, die kommen wegen dir. Und dann habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. Ja, es kann doch jetzt nicht sein. Das war so abstrus, ist das für mich. Weißt du, wenn ich so beim Penny bin und stehe mit meiner IKEA-blauen Tüte am Pfandautomat und schmeiß da meine Dosen und habe immer ein Feuchttuch mit dabei, damit ich mir die Hände danach sauber mache. Und dann war der Obstkompott wieder im Angebot, den ich mit meinem körnigen Frischkäse esse. Dann habe ich den so gekauft und habe mir gedacht, ach ja, aber zwischendurch kommen sie nochmal alle in die Barclay Arena und applaudieren. Das sind so Extreme im Leben, die man gar nicht so fassen kann. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Aber es macht mir auch Angst.
Ich bin sehr viel dankbar, und das habe ich gelernt auch die letzten Jahre, dass ich einfach gesund bin. Weil das ist so krass. Ich habe gestern auch bei dieser Reunion sind Menschen durch die Bar durchgelaufen, die Geld gesammelt haben für verschiedene Projekte oder eben auch einen Straßenfeger verkauft haben. Der Straßenfeger ist eine Obdachlosenzeitung, also eine Zeitung, die von Obdachlosen vertrieben wird. Ja. Und so können die halt sich ein Brot verdienen im Prinzip. Ne?
Ja.
Oder ihre Obdachlosenunterkunft irgendwie den Obolus dafür abgeben. Und ja. Das sind auch ganz, ganz viele Menschen, die einfach krank sind. Also sei das jetzt eine psychische Krankheit oder auch ein Alkoholismus und so weiter. Und man vergisst es eigentlich, wie krass es ist, gesund zu sein, bis man dann Menschen sieht, denen es eben nicht so gut geht. Und ich finde es aber auch so ein typisches Weihnachtsding, ne? Gerade wenn es kalt ist draußen, wenn Weihnachten ist, dann wird man sich so einer Sache bewusst, dass es eben Menschen gibt, die krank sind, denen es nicht so gut geht und wie gut es einem selbst geht. Und dann den Rest des Jahres vergisst man das irgendwie so ein bisschen.
Hast du schon mal darüber nachgedacht oder dich gefragt, wie du wohl wahrscheinlich sterben wirst?
Andauernd.
Auf welche Art und Weise?
Andauernd.
Also jetzt nicht nur unbedingt, wann du sterben wirst, sondern hast du dich auch schon mal gefragt, woran du stirbst?
Ja. Immer.
Komischer Gedanke, oder?
Ja, und ich krieg da immer so ein bisschen Panik davor. Und ich habe wirklich Angst vorm Sterben, dachte ich immer, ne?
Echt?
Ich hatte eine Zeit lang, weil ich mir so viele Gedanken gemacht habe darüber. Zum Beispiel auch, haben wir auch schon erzählt, wenn ich in ein Flugzeug einsteige, jedes Mal aufs Neue habe ich diese Flugzeugabsturzgedanken. Nicht, dass ich Angst habe, dass es passiert. Ich habe absolut keine Flugangst. Aber ich muss jedes Mal dran denken, okay, und wenn jetzt das Fenster ihr aufbricht oder wenn jetzt, keine Ahnung, was passiert. Ne? Ich habe immer diese Gedanken, dann denke ich mir, Mann, warum mache ich mir so eine Final Destination Gedanken? Das ist so total furchtbar. Aber wenn ich übers Sterben und über den Tod nachdenke, dann ist meine einzige Angst eigentlich eines unnatürlichen Todes zu sterben. Also, dass ich aus dem Leben gerissen werde, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich glaube, dass es richtig kacke ist. Und ich hoffe einfach, dass ich irgendwann, wenn ich alt bin, an meinem Alter sterbe. Wobei, habe ich ja schon gesagt, ich bin ja der großen Überzeugung davon, dass wir nicht mehr sterben. Unsere Generation wird die erste Unsterbliche werden. Wie auch immer,
also
das
Teile,
aussehen wird.
Teile werden auf keinen Fall verrotten von uns.
Genau.
Ja. Wie viel Plastik da einfach verbuddelt wird, das kannst du auch keinem erzählen. Kannst du der Greta von Thunberg nicht erklären. Aber nochmal zurück zum Thema.
Ja.
Ich denke mir auch manchmal, wie krass das wäre, wenn ich morgen früh wach werde und ich habe irgendwo im Körper Schmerzen, was jetzt nichts Neues ist. Das bringt das Alter so mit sich. Manchmal tun mir Dinge weh, da wusste ich gar nicht, dass die wehtun können. Und dann gehe ich zum Beispiel zum Arzt und dann machen die ein CT, MRT oder was auch immer, ein Ultraschall. Und dann komme ich in so einen Besprechungsraum und dann sagen die, oh, Frau Fontaris, setzen Sie sich mal bitte. Das sind so Momente, also ich bin ja auch nur aus Fleisch und Blut, da denke ich mir immer, wie würde ich damit umgehen und was würde mich wahrscheinlich traurig machen, was ich vorher nicht gewertschätzt habe?
Mhm.
Hattest du das auch schon mal, dass du gedacht hast, wie wäre das, wenn jetzt so eine Diagnose käme?
Nee, gar nicht.
Okay.
Ich glaube.
Nächstes Thema.
Nee, ich kann nicht auch sagen, warum, weil ich ja ein sehr sorgloses Kind tatsächlich bin. Ich mache mir wenig Sorgen und ich denke, ich weiß nicht, ich bin mit allen schlechten Situationen in meinem Leben immer so gut umgegangen, dass mich erschüttert wenig, sehr, sehr wenig. Daher, weiß nicht, kann kommen, was will, soll halt passieren, ne? Ich glaube, warum auch nicht? Also es gibt Millionen, Milliarden von anderen Menschen da draußen, denen jeden Tag so eine Scheißdiagnose kommt. Also ich glaube,
ja, das stimmt.
Kann halt passieren. Boah, jetzt wird's aber richtig düster hier. Nicolette, ich bin so müde die Tage, das ist unglaublich. Warum habe ich denn so eine Müdigkeit? Kennst du das?
Also
sobald
heute
Winter
ist ja,
und Herbst wird.
Ja, das ist der Herbst bloß. Aber heute ist Sonntag. Bist du gestern Abend auf der Rolle gewesen?
Nee, ich hatte ja gestern diese Reunion, wie gesagt.
Ach so, war das abends?
Das war abends, aber es war nicht bis in die Nacht. Also keine Ahnung, wann bin ich nach Hause? Wahrscheinlich bin ich irgendwann um eins oder so nach Hause gegangen. Also ich habe nicht in die Puppen gefeiert und ich habe auch nicht gesoffen. Ich hatte 2 Weißweinschorle und das war es über einen Abend von 5 Stunden verteilt. Okay. Aber ich bin einfach so, so müde und ich glaube, dass das einfach mit dem Wetter zu tun hat. Sobald das hier dunkler wird, die Tage werden kürzer, dann ist irgendwie 14 Uhr, 16 ja. Uhr. Um 16 Uhr kannst du mich schon in die Tonne klopfen. Da liege ich ja auf der Couch und denke mir so, ach ja, wenn jetzt 23 Uhr wäre, wäre auch okay. Ich wäre schon bereit, jetzt schlafen zu gehen.
Aber heute scheint bei uns total schön die Sonne. Es ist so ein richtig heller Herbsttag hier bei uns.
Wo ist denn die Penny? Ist sie so ruhig? Schläft die? Hörst du mich?
Ja, ich habe gesagt, heute scheint bei uns die Sonne. Es ist ein richtig schöner Herbsttag bei uns.
Und ich habe gefragt, wo ist denn die Penny? Wo ist denn dein kleines Monster?
Mit der war ich eben draußen. Ich glaube, die liegt wahrscheinlich im Wohnzimmer auf der Couch und schläft. Mittlerweile schläft sie ja nur noch unten und ich oben. Wir schlafen getrennt voneinander, wie ein altes Ehepaar. Nach 11 Jahren engster Beziehung ist es soweit, weil die mich sonst nicht, die lässt mich sonst nicht durchschlafen. Ich glaube, die ist grundangepisst, dass wir getrennt schlafen und ich sie jetzt unten lasse, alleine im Dunkeln. Aber das geht so nicht. Die hat mich über eine Woche lang wachgehalten nachts, weil die dement ist oder der ihr Biorhythmus am Arsch ist. Aber das geht so nicht. Also ich muss mal schlafen, weil mir haben die Augen gebrannt tagsüber schon.
Ich musste ja tatsächlich schreien, als ich deine Story gesehen habe, in der du mit der Penny sprichst und ihr sagst, ja, Freundin, sind wir keine Freundin mehr, was ist hier los?
Und dann dreht ja noch ihren Kopf weg.
Ja, und das hat wirklich, das sah so aus, als hättest du jedes Wort verstanden.
Mhm.
Glaubst du, dass
die versteht auch mich alles versteht? Die versteht mich, die sagt ja auch Mami zu mir.
Nein.
Doch so, Mami.
Nein.
So, Mami. Das macht sie. Sie kommt dann und guckt mich an, wenn sie irgendwas möchte. Und dann steht sie vor mir und guckt mich dann so an mit ihren schwarz-braunen Kulleraugen. Und dann sagt sie, Mai.
Und das ist kein Asthma Mami. Oder so.
Mai.
Crazy.
Mein
aber
Kind
ich,
versteht
ich,
mich.
Ich hatte ja nie einen Hund, daher kann ich das nicht so richtig sagen. Aber ich habe das Gefühl, dass die schon so einen richtigen Charakter haben, oder?
Liebst du Hunde?
Ich habe nichts gegen Hunde und ich habe aber auch nichts, also ich habe noch nie einen Hund gehabt, weißt du, ich habe da keinen Bezug dazu, aber ich habe zum Beispiel einen Hund hier von einer Freundin von mir, die hat einen ganz, ganz süßen Hund und in den bin ich abgöttisch verliebt, wenn ich den sehe, der ist so süß und ich habe auch das Gefühl, dass er so eine richtige eigene Seele hat, so einen eigenen Charakter.
Haben die auch. Ich bin ja keine Katzenfreundin. Sorry an alle, die zuhören, die Katzenfans sind.
Furchtbar.
Breiten wir uns jetzt hier wieder in die Scheiße.
Ja, das ist egal. Katzen sind Arschlöcher und Mamas und Papas wissen das. Die versuchen sich das selbst immer nur schön zu reden, aber Katzen sind Arschlöcher.
Also lass eine Katze sein. Ich mag nicht, wenn Pipi und Kaka von dem Tier im Haus ist. Und Katzen haben ja oft ein Katzenklo zu Hause. Und wenn man irgendwo reinkommt, da riecht es dann meistens schon so nach, dann riecht es dann schon alkalisch. Das gibt es bei Hunden. manche Hundebesitzer, da riecht man auch, dass die einen Hund haben. Das darf eigentlich nicht sein. Aber Katzenbesitzer und Besitzerinnen sind ja immer überzeugt, dass das die reinlichsten Tiere sind. Und man riecht das nicht. Ich riech das immer. Und ich mag nicht, dass Katzen auf so Schränke springen und dann aus so Töpfen lecken oder aus Gläsern lecken. Oder auch, wenn die so am Wasserhahn lecken. Wenn die Peng an meinem Wasserhahn lecken würde, würde ich den ausbauen. Ich würde einen neuen kaufen und nie wieder dieses Wasser benutzen. Ich finde das... Nee, ich mag das nicht. Ich möchte das nicht. Irgendwie finde ich das alles so.
Kennst du auch diese Tierliebhaber und Tierbesitzer, die so Zungenkuss geben dem Tier?
Ja, mag das nicht. Nee.
Den Hund abschlecken mit der Zunge, ist es ekelhaft.
I know. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich bin froh, dass die Penge nicht hart, weil ich würde auch keinen Hund haben wollen, der Haare verliert. Nicht bei mir zu Hause. Ich würde einen Ausraster kriegen. Ich würde 20 Mal am Tag saugen und würde einfach jedes Mal, wenn ich in meinem Essen so ein Hundehaar hätte, das würde mich stören. Ich möchte das nicht. So, aber an alle Katzenbesitzer und Besitzerinnen, stay cool, wir sind Freunde. Hauptsache, die Tiere haben ein gutes Zuhause. Es ist alles fein.
Weißt du, wer eine ganz große Katzenlady ist?
Na?
Taylor Swift.
Ja, die ist doch früher mit der Katze durch New York gelaufen, ne?
Ja.
Die Alte. Aber Popkultur ist doch abgeschlossen.
Na, Taylor Swift ist nie abgeschlossen. Mm. Die kann überall mit rein. Die kann überall mit rein.
Das stimmt. Das, die kann immer, die ist so Füllmaterial. Ja, aber naja, was ich nur sagen wollte, ist, wenn die Penge nicht mehr da ist, würde ich mir auch keinen Hund mehr holen. So sehr ich auch Hunde liebe, ich vergöttere Hunde. Ich liebe es, für den Hundeschutz in Rumänien tätig zu sein. Aber sollte die Penge nicht mehr da sein, werde ich erstens nach London auswandern und zweitens, für mich gibt es keinen Hund mehr. Erstens habe ich keine Zeit dafür, zweitens stören mich andere Hundebesitzer und nee, ich kann die Verantwortung einfach nicht übernehmen.
Erzähl uns doch bitte mal ein bisschen was von Rumänien. Denn wenn die Leute das hier hören, dann wirst du ja schon in Rumänien gewesen sein.
Ja, ja.
Und das ist ja nicht deine erste Reise dorthin. Wie kam es denn dazu? Und war das erst ein Urlaub oder war das direkt mit einer Organisation? Und was machst du da und warum? Und ich finde das total spannend, weil ich glaube, wir haben ganz viele Tierliebhaber in unserem Podcast.
Ja, also Hearts for Paws schützt nicht nur Hunde, sondern auch Katzen in Rumänien. Wobei das meiner Meinung nach ein Streitthema ist, weil ich glaube immer noch, dass Katzen auf der Straße weitaus mehr Überlebenschance haben als Hunde. Katzen können in der freien Wildbahn wunderbar überleben. Bei Hunden, ja, die machen das auch, aber wirklich schlechter. Katzen können sich echt geil selbst versorgen. Nichtsdestotrotz ist das in solchen Ländern eine Plage und Ziel dieser Organisationen ist es, Hunde und Katzen so gut es geht zu kastrieren, dass die sich nicht mehr vermehren. Also man muss die in solchen Ländern eigentlich ausrotten, jetzt mal böse gesagt, weil die dort keine Chance haben oder teilweise in Tötungsstationen landen, weil das ja da Plagen sind. Und zum anderen versuchen wir, die Hunde zu vermitteln. Und dafür bin ich dann da. Ich bin dafür da, um Spenden zu sammeln, weil ich eine Reichweite habe. Und ich bin natürlich auch dafür da, um mal das ein oder andere Tier zu zeigen, damit Leute das sehen und vielleicht adoptieren. Das ist wichtig. Und ich bin der Meinung, wenn man eine Reichweite hat und wenn es einem selber doch ganz gut geht im Leben, unter anderem auch finanziell, sollte man irgendwas Gutes tun. Und ich möchte gerne Gutes tun. Ich hätte auch Lust, nochmal was für Kinder zu machen in Ländern, wo es Kindern nicht so gut geht. Ich weiß nicht, ob ich für Kindergärten oder Schulen irgendwas machen möchte. Ich habe auf ganz viele Dinge auch noch Lust. Und das wusste ich immer schon und da ich einen Narren an Hunden gefressen habe, bin ich irgendwie durch Zufall auf Hearts for Paws gestoßen, habe die damals gefragt, ob ich irgendwas für sie tun kann und so sind wir in das Gespräch gekommen und dank der Hilfe der Zuschauenden und Zuhörenden durften wir so viel Geld sammeln und so viel Großartiges dort mit dem Geld machen, was die Leute manchmal gar nicht sehen. Ich sehe die Sachen, die von dem Geld gekauft und gebaut wurden. Unter anderem bessere Shelter, bessere medizinische Versorgung. Und ich kann mich nur bei den Leuten bedanken, die auch 20 Cent nur spenden oder gespendet haben, weil ich vor Ort sehe, was damit gemacht wurde. Und das ist so toll. Und wenn ich in Rumänien bin, ich kann das gar nicht so genau beschreiben, Rumänien ist das ärmste Land Europas. Das ist ein anderer Planet. Das ist wie 1920.000 vor Christus. Bukarest ist natürlich eine schöne große Stadt, aber das kannst du nicht vergleichen mit anderen Städten in Europa. Und da herrscht sehr viel Korruption. Da fahren Leute noch mit der Kutsche. Pferd und Kutsche.
Nein.
Ja. 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 Also es gibt viel Modernes, keine Frage, aber du kannst es nicht vergleichen. Das sind nur 3 Flugstunden. Du kannst es nicht vergleichen. Und wenn du in Rumänien bist und gerade ich im Tierschutz bin, da zählt nicht, wie meine Haare sind, mein Make-up. Meine Klamotten zählen nicht. Da zählt nicht, wer ich bin, was ich beruflich mache oder so. Da zählt einfach nur deine helfende Hand, deine Unterstützung, deine Präsenz und die Dankbarkeit der Tiere. Da sind 300, 400, 500 Hunde, die mit dir kuscheln wollen, die umarmt werden wollen, weil sie das noch nie hatten, die Hunger haben, die Durst haben, die scharen sich um dich, die freuen sich, dass du da bist. Rumänien, 3 Tage Rumänien gibt mir viel mehr als 3 Jahre hier in meiner rosaroten Bubble. Es ist unglaublich, was ich da seelisch mitnehme. Und deswegen ist es für mich immer ein riesiges Herzensprojekt zwischendurch, nach Rumänien zu reisen und da was für die Hunde zu machen.
Aber warum gibt es dort denn so viele Straßenhunde? Werden die ausgesetzt oder was ist da los?
Naja, es herrscht erstens eine andere Mentalität. Da sind Hunde noch nicht so Haustiere. In Griechenland ist es auch so. Wenn meine Oma aus Griechenland uns besucht hat, dann hat die nie verstanden, dass bei uns zu Hause ein Hund rumläuft. Die hat ihn jedes Mal ausgesperrt. Jedes Mal mussten wir den Hund reinholen. Hunde werden dort an der Kette vorm Haus festgemacht. Du glaubst gar nicht, was du da siehst, was die Tiere dort für Misshandlungen auch teilweise haben. Hunde werden da als Wachhunde vorm Haus festgebunden. Egal, bei Wind, Wetter, zwischendurch kriegen die mal was zu fressen. Und ansonsten ist das einfach eine Plage wie Ratten, die sich ohne Ende vermehren. Deswegen leben die dort auch auf der Straße, werden totgefahren. Was du da auf der Straße an Hunden rumlaufen siehst, das kannst du jemandem, der hier lebt, gar nicht erklären.
Aber durch diese ganze Arbeit, die du machst und die auch andere Leute machen, um auf so Themen aufmerksam zu machen, mir ist jetzt gerade erst gestern oder heute ein Artikel unter die Finger gekommen, und zwar in die Finger gekommen. Und zwar in China gibt es doch dieses Hunde-Fleischfest, ne, wo die Hunde gekocht und gegessen werden. Das ist ja so einmal im Jahr so ein Festival dort. Und ich habe gelesen, dass China das verbieten möchte ab 2027. Also da gibt es jetzt noch irgendwie eine Schonfrist, warum auch immer, für 3 Jahre. Und ab 27 soll es dieses Festival und auch diese Tradition, Hunde zu essen, nicht mehr geben.
Ja.
Also es tut sich schon was.
Du weißt, dass Lisa Vanderpump sich seit Jahren sehr gegen diese Tradition einsetzt. Die hat da viel bewirkt. Aber da sind wir wieder bei unserem beliebtesten Thema. Guck mal, wie ich den Kopf schüttel, wenn ich von diesem Hundefressfest höre. Aber bei Kühen und bei Schweinen mache ich da einen Unterschied. Weißt du, da sind wir wieder bei einem Punkt angelangt, wo ich mich einfach selber oder wo sich die Menschen selber hinterfragen müssten.
Erkennst du diese Videos von Kühen, die von ihrem Kalb getrennt werden? Weil das sind halt so Milchkühe. Und die weinen wirklich. Also die haben ganz, ganz schlimme Ängste dann und Panik und sind hoch emotional, genauso wie Schweine. Ja. Das ist krass, ne? Man vergisst ja immer, also man weiß ja, dass bei Haustieren, man weiß ja, dass Hunde auch hoch emotional sein können und total an ihr Herrchen und Frauchen gebunden sind. Und wir schaffen es irgendwie nicht, das zu transferieren auf andere Tiere, wie zum Beispiel die Rinder, ne? Nur weil sie halt einfach als nicht als Haustiere gehalten werden.
Ja.
Aber die sind genauso.
Viele Menschen wissen gar nicht, dass. Ja, viele Menschen wissen gar nicht, dass für die Gewinnung von Kuhmilch, dass es fast immer so ist, dass das Kalb von der Mutter getrennt wird. Denn die Kuh kann natürlich nur Milch geben, wenn sie trächtig war.
Wenn sie schwanger ist. Ja.
Genau. Und danach wird die Kuh benutzt, um sie abzumelken, abzupumpen, teilweise in wirklich asozialsten Stationen. Und das Kalb wird erstmal weggenommen. Und aber auf der anderen Seite, um mal wieder was Gutes zu sagen, ich bin ja jetzt auch von Hafermilch weggekommen. Ich trinke ja auch keine Hafermilch mehr. Ich trete ja in neue Extreme ein, weil in Hafermilch ja immer Rapsöl drin ist. Immer. Selbst, also auch die zuckerfreie Variante, wenn ihr die Milchverpackung von Hafermilch umdreht, da ist immer Rapsöl mit drin. Das braucht man für, ich weiß nicht, Konsistenz oder Konservierung. Und Rapsöl ist halt scheiße im Körper und sorgt auch dafür, dass bei der Produktion neues Zucker entsteht. Also selbst wenn Hafermilch ohne Zucker ist, liest man sich die Nährwertetabelle durch, Zucker ohne Ende, die da entsteht. Deswegen trinke ich jetzt Mandelmilch. Ja, ich drehe jetzt richtig am Rad. Aber diese Milchalternativregale sind so proppervoll in jedem Supermarkt mittlerweile und teilweise auch ganz oft ausverkauft. Und das zeigt doch auch einfach, wie krass der Bedarf gestiegen ist und wie Menschen erkennen, was wir alles Gutes tun können, indem wir einfach mal ein Regal weitergehen und da mal was kaufen. Das finde ich schön und das müssen wir auch mal betonen.
Mir wird immer so eine Werbung ausgespielt auf Instagram und ich bin kurz davor, mir das zu kaufen. Und zwar ist das so ein Pflanzenmilchmacher. Das ist ein Gerät, das stellst du dir in die Küche und da machst du oben dann deinen Rohstoff rein. Keine Ahnung, zum Beispiel jetzt Nüsse oder Hafer oder Mandeln, was auch immer. Mhm. Ne? Und dann wird das mit Wasser gemischt und dann wird das irgendwie gemahlen und keine Ahnung, was da gemacht wird, gepresst und so. Und dann kommt unten die Pflanzenmilch raus.
Ja.
Und ich finde das so geil, weil du hast da halt wirklich keinerlei Schadstoffe drin. Du weißt zu 100%, was drin ist. Es ist nichts anderes als Milch, als Wasser und eben deine Zutat, die du hinzugibst.
Genau.
Und aus diesem Rest, der dann, also dieser Brei, der dann übrig bleibt von diesem gemahlenen Zeug, wo es rausgepresst worden ist, da kannst du dann irgendwie auch Kuchen und sowas mitmachen. Also kannst das weiterverwenden. Ist eigentlich ganz geil. Ich glaube, ich kaufe mir das.
Probier das mal. Ich habe jetzt von meiner Freundin Anna einen Airfryer geliehen bekommen. Ich hadere ja schon seit Monaten damit, dass ich gerne einen Airfryer haben möchte. Und aus irgendeinem Grund zögere ich noch, weil das wieder ein extra Gerät wäre. Und ich möchte einfach nicht noch mehr Geräte im Haushalt haben. Ich halte es ja sehr clean, ich möchte ja nichts rumstehen haben. Bei mir ist Wasserkocher und Toaster ja auch im Schrank. Und jetzt probiere ich mal einen Airfryer aus, um zu gucken, ob mir das zusagt. Und wenn er mir gefällt, dann investiere ich dann doch im Januar in einen Airfryer. Ich habe gedacht, das kann man mal testen.
Aber ich habe bis heute nicht verstanden, was ein Airfryer ist. Es ist auch nichts anderes als ein Ofen, oder?
Eine Heißluftfritteuse quasi. Also eigentlich ein kleiner Backofen, natürlich nur günstiger und praktischer, wenn man vor allen Dingen alleine ist wie ich und jetzt nicht den kompletten Ofen anschmeißen möchte, für ein Brötchen aufzubacken. Ich glaube aber auch, dass im Gegensatz zu einem Backofen der Airfryer mehr Feuchtigkeit rauslässt und somit werden die Sachen knuspriger. Weil in einem Backofen herrscht mehr Feuchtigkeit. Und ich meine, wenn ich mir jetzt ein Brötchen aufbacke, ich schneide das meistens auf und schiebe das in den Toaster, aber so ein Airfryer, gerade mal so für zwischendurch, ich habe ja auch keine Mikrowelle wegen den Strahlen. Nein, möchte ich nicht, keine Diskussion, keine Mikrowelle in meinem Haushalt. Aber ich glaube, so ein Airfryer ist für mich alleine doch ganz praktisch, um zwischendurch mal irgendwie was...
Aber wie funktioniert das denn? Das ist einfach nur heiße Luft? Weil man sagt ja auch, wenn du sagst, eine Fritteuse ist ja eigentlich schon, da machst du Pommes drin, das wird frittiert. Aber wie kannst du denn mit, ja, wie kannst
du... Aber eine Heißluftfritteuse ist ja einfach nur ein mini kleiner Backofen, der wahrscheinlich ultra schnell, ultra heiß erhitzt. Es gibt auch Heißluftfritteusen, da dreht es sich drin, dass das Ganze auch wirklich von allen Seiten schön knusprig wird. Und wie ich schon sagte, das Filtersystem ist, glaube ich, ein anderes, das mehr Feuchtigkeit entrinnen kann und deswegen... hast du den Vorteil, dass es knuspriger wird. Aber ja, ich denke, der erste Aspekt ist, dass es schneller geht und gerade mal für zwischendurch einfach eine bessere Variante ist.
Mhm. Glaubst du, dass Pommes darin richtig geil werden, wie in einer richtigen Fritteuse?
Ja, ich habe schon mal Pommes aus dem Airfryer gegessen, auch aus einer Heißluftfritteuse. Da kommt immer nur ein Esslöffel Öl mit rein für so ein bisschen Fettung und das hat schon sehr, sehr gut geschmeckt. Aber zu meiner Verteidigung, ich mache mein ganzes Leben Pommes im Backofen, weil ich noch nie eine Fritteuse hatte. Ich will auch keine Fritteuse zu Hause. Wohin mit der? Und das ganze Fett, das stinkt doch wie die Sau. Ich kenne Pommes nur aus dem Backofen.
Aber Backofen-Pommes ist doch das Schlimmste, was man essen kann. Also das schmeckt doch nicht, oder?
Wir hatten noch nie eine Fritteuse, deswegen kenne ich es nicht anders und deswegen ist es fein.
Du warst noch nie bei Meckes und hast richtig frittierte Pommes.
Ja, doch, ich finde es schon sehr, sehr lecker. Ich finde es natürlich auch super lecker, wenn man irgendwelche anderen Gerichte in viel Fett frittiert, weil es ist halt natürlich ein Geschmacksträger. Aber Es gibt ja zum Beispiel auch von McCain die extra die Backofen-Pommes, die wahrscheinlich schon gut gefettet sind. Das geht. Ich habe aber auch einen Backofen, der 7.982 Euro kostet.
Wie viel?
Mein Backofen kostet 7.000 Euro.
Und was kann dieser Backofen? Putzt der sich selbst danach? Oder,
ja, der macht sich alleine sauber, der ist mit dem WLAN verbunden. Als ich ein technisches Problem hatte, hat sich der Anbieter eingeloggt und konnte das sofort beheben.
Nein.
Ich kann mit Wasserdampf backen, ich kann Wasserdampf rauslassen, ich kann grillen, ich habe 8 Umluftstationen, ich kann mit einer App direkt Sachen eingeben, wie ich es gerne hätte. Der hat eine automatische Erkennung. Das ist schon toll, ja.
Jetzt erklär mir bitte, wie sich ein Ofen selbst reinigt.
Der erhitzt so krass und so stark, dass die Sachen sowas von dermaßen sofort verbrennen, dass das quasi verkrustet. Und dann kannst du es danach mit einem Zewa die Kruste einfach nur noch raussaugen oder rauswischen. Und dann ist der sauber.
Wow. Wow.
Ja.
Ich bin dafür, dass du auf Instagram mal so ein Ofen-Special machst.
Oh Gott, ich kenne, glaube ich, gar nicht alle Funktionen. Aber ich wusste, als ich ein technisches Problem hatte und sich der Kundensupporter eingeloggt hat über einen Code und das behoben hat, da wusste ich, ja, das ist es. Nichtsdestotrotz, ich hatte von dem Hersteller auch eine Spülmaschine und Zeranfeld. Und das Zeranfeld war auch so teuer. Das fand ich ganz furchtbar. Die Spülmaschine hat leider nicht hier ins Haus gepasst. Und die Spülmaschine, das war der Oberhammer. Die Spülmaschine hatte ein Desinfektionsprogramm, was nur mit Wasserdampf fungiert hat, mit Hochglanzfunktion. Ich habe noch nie so eine Spülmaschine erlebt wie die. Konnte ich leider nicht mitnehmen.
Unsere Spülmaschine ist nur am Abkacken. Die macht nicht mehr richtig sauber. Wir haben schon das Sieb irgendwie sauber gemacht.
Ja, so sind Spülmaschinen.
Aber die ist noch gar nicht, naja gut, die ist jetzt auch schon 8 Jahre alt. Aber es kann doch nicht sein, dass so ein Gerät irgendwie nur ein paar Jahre hält.
Also,
Waschmaschine auch?
Ja, meistens 5 Jahre und danach sind die hinüber. Wobei, ich glaube, wenn man in gute Geräte investiert, ist vielleicht die Chance höher oder der Kundensupport eventuell besser. Ich möchte trotzdem dazu sagen, ich glaube, keiner braucht einen Backofen für 7.000 Euro, weil am Ende des Tages mache ich damit nichts anderes wie alle anderen. Ich benutze mal die Grillfunktion, meistens benutze ich Ober-Unterhitze oder Umluft, das war's. Auch und wenn ich einen Käsekuchen mache, mache ich Wasserdampf, aber das ist es schon.
War der Backofen schon in deinem Haus mit dabei oder hast du deine Küche selbst eingerichtet?
Die Küche war schon drinne, aber den Backofen habe ich ausgetauscht. Was in der Küche auch drinne war, das ist halt ein Dampfgarer, den habe ich noch nie benutzt. Die Vorbesitzer haben den auch nie benutzt und ich überlege, den irgendwie bei Kleinanzeigen zu verkaufen und dann da irgendwas anderes reinzubauen oder wenn es einfach nur Stauraum ist, aber ich benutze halt keinen Dampfgarer.
Wir haben ja hier so einen, auf unserer Kochinsel so einen Grill, so einen Lavasteingrill.
Ja. Mhm.
Noch nie benutzt. Ich verstehe aber auch nicht, wie das funktioniert. Ich habe es mal versucht zu benutzen, aber krieg das nicht hin. Bin zu doof dafür. Und vor allem ist es auch total unpraktisch, weil das ist neben dem Kochfeld und das ist nochmal so eine extra Reihe und da ist so ein Gitter drauf und drunter sind eben diese Lavasteine und dann kannst du mit einem Drehknopf diese Lavasteine heiß werden lassen.
Aha.
Und wenn du da putzt außenrum, dann berührst du aus Versehen den Drehknopf und drehst ihn an und auf einmal ist das super hot und oftmals merkt man das gar nicht, dass man ihn angemacht hat. Also es ist alles total unpraktisch. Das ist nicht mit so Drückknöpfen, mit so einem Drückknopf, wo du dann irgendwie eine Sicherung drin hast, sondern es ist einfach ganz leicht aufzudrehen. Macht gar keinen Sinn. Ja,
ja.
In der nächsten Wohnung einfach keine Küche mehr. Brauche ich eh nicht.
Okay.
Oder ich bin einfach so reich, dass ich, wenn ich eine Küche habe, mir gleich einen Chef dazu mitkaufen kann. Das ist eigentlich das ultimative Goal. Nie wieder selbst kochen, immer bekocht werden wie die Kardashians.
Ja, jemand, der auch Ernährungswissenschaften auch noch studiert hat. Ja, das fände ich geil.
Genau.
Jemand, der darauf achtet, nicht nur, dass ich was zu essen habe. Zu essen koche ich mir selber.
Das ist richtig,
aber der einfach sagt, ey, hier ist dein Nutri-Score und das ist Low Carb und das sind die Vitamine, die du heute brauchst und so. Das fände ich schon cool. Naja, träumen darf man ja.
Träume sind keine Schäume. Lasst uns das nicht vergessen. Wenn wir nicht träumen würden, hätten wir keinen Ofen für 7.000 Euro. So.
Richtig.
Liebe Küchenschaben, es ist soweit. Wir wünschen euch wunderschöne Weihnachtszeit. Nächste Woche ist ja dann auch schon unsere, ist das schon die Weihnachtsfolge? Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind. Bald ist Weihnachten.
Moment, lass mich mal gerade schauen. weil es könnte sein, dass nächste Woche Weihnachten ist.
Doch, jetzt ist doch der 15. Dezember, nee, oder? Nee.
Die nächste Woche wäre der 22. Das heißt, es gibt noch ein Weihnachtsspecial nächste Woche.
Na, aber das ist. Na, aber der 22. ist doch dann die Weihnachtsfolge.
Ist es auch, sage ich ja. Und da bin ich auch wieder zurück aus meinem Urlaub. Das heißt, die nehmen wir auch wieder schön live auf, on demand.
Vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Wir freuen uns, wenn ihr jetzt rüberkommt ins Dessert. Und wenn nicht, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.